Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 155. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und wir haben heute einen Special Guest, nicht aus Köln, sondern aus Leverkusen. Herzlich willkommen, Camillo von Don Caruso Barbecue.
Ja, servus. Es ist mir eine Ehre, mal dabei sein.
Genau, wir haben uns ja schon öfter, oder die Hörer haben dich ja schon mal das ein oder andere Mal hier im Podcast gehört, als eine Mal als Audiokommentar oder auch aus unserer San Sebastian-Folge.
Genau.
Und da habe ich gedacht, das wäre doch eine gute Gelegenheit, das noch einmal vorzuführen und aufzugreifen. Und dann quatschen wir jetzt einfach mal ein bisschen über die Küche, das Kochen, vielleicht ein bisschen über Grillen, aber vor allen Dingen über lecker Essen.
Wenn ich eins kann, dann ist es lecker Essen. Kein Problem.
Das haben wir schon beide zur Genüge ausprobiert. Das stimmt wohl.
Ja. Womit fangen wir an?
Ganz aktuell haben wir ja uns vor, ich glaube, das letzte Mal 2 Wochen gesehen. Da hast du einen kleinen ins Fernsehteam an der Nase rumgeführt. Kann das?
Ja, stimmt. Ja, also an der Nase rumgeführt jetzt nicht so, aber es war ein cooler Tag.
Genau.
Du meinst die Geschichte mit Frank Rosin, ne?
Genau.
Ja. Du bist ja leider ein bisschen später gekommen, hast die Highlights nicht so ganz mitbekommen. War ja ein lustiger Tag. Ich habe ja für Psycho, da Mastmesser, habe ja einen kleinen Werbedreh zusammen mit Frank Rosin gehabt. Und da waren auch etliche Blogger dabei, die mit als Zuschauer da waren und sich das den ganzen Tag einfach mal angeguckt haben. Mhm. Das Ganze war bei Grillguts in Bergisch Gladbach. War ein lustiger Tag. Aber man muss sagen, ne, der Herr Rosin war Frank ist da ganz ehrlich eine coole Sau, wenn es darum geht, vor der Kamera irgendwas zu machen. Ne? Das ist ja wirklich ein Profi. Ich überlege mir noch, wie ich das mache, und der hat das schon längst im Kopf. Ne? Also das ist
Profi, ja.
Ja, Profi durch und durch. Ne? Also das fand ich echt bewundernswert. Ne? Also das ist, der weiß, wie die Kamera läuft, der weiß, wo er sich hindrehen muss, was er machen muss, wie er es machen muss. Und das fand ich schon beeindruckend. Ne? Auch schnibbeln konnte er auch, also er hat es noch nicht verlernt.
Ja, ich habe mich ja auch gefragt, er ist ja so oft im Fernsehen und sonst wo zu sehen, er ist ja auch ein Sternekoch. Das heißt, der hat, glaube ich, zwei Sterne, meine ich,
hat er.
Und wie man sowas dann noch betreibt, da musst du schon eine gute Küchencrew haben, die das hochhält, ne?
Ja gut, da wird ja auf alle Fälle 1-2 Leute haben, auf die er sich blind verlässt, ne? Weil sonst wird es ja nicht funktionieren.
Ja.
So ein Laden, der muss ja laufen. Das ist also dann die Küche, die da für ihn arbeiten, wird nicht unbedingt schlechter sein als er.
Ja, auf jeden Fall.
Das glaube ich, aber gut, ich meine, so ist das, ne? Die ganzen 1-2-3 Sterne Läden, die halten sich jetzt nicht unbedingt dadurch, dass sie super Essen machen und toll die Leute bewirten, sondern die halten sich dadurch, dass die Chefs oder halt irgendwie lukrative Nebenjobs haben oder halt jemanden haben, die sich finanziert, ne?
Ja.
Das ist ja leider so.
Ja, es ist, glaube ich, nicht nur so. Gibt da auch so ein paar Köche, auch im 3-Sterne-Bereich, die sich komplett aus den Medien raushalten, die das sehr klassisch gemacht haben. Das war der Thieltkiss zum Beispiel im Sonora. Der hast du ja nirgendwo gesehen, 3 Sterne seit wie viel Jahrzehnten. Aber das ist, glaube ich, die Ausnahme, da hast du recht.
Ja gut, aber das sind Köche, die vor 20 Jahren oder schon länger angefangen haben. Die haben sich etwas aufgebaut, ja, die Immobilie wird denen gehören, die werden irgendwo mittlerweile beim Wein mitmischen, beim Fleisch und Co., ja, die werden noch zusätzliche Einnahmenquellen haben.
Ja, müssen sie.
Ich glaube, ein 3-Sterne-Laden heutzutage, der hält sich nicht ohne Sponsoren oder irgendwelche Nebenbeigeschichten.
Ja.
Ja, das wird leider nicht funktionieren. Aber gut.
Ja, und zum Beispiel hat ja so Frank Rosin auch die Messer, glaube ich, vertreibt er
Genau.
Das ist seine Messerserie, die er halt so.
Also es gibt ja dieses eine Frank Rosin Messer, das ist dieses Damast, wo man das Muster wirklich sieht.
Mhm.
Und die anderen sind mit dabei. Und ich glaube, der hat jetzt eine ganze Fuhre Messer bekommen für die Kochschule, die er hat. Da wird zum Beispiel so eine Sache womit er auch da mitwerkelt und oder die am Restaurant mit angeschlossen ist.
Ja. Nee, war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag. Ich bin, wie du schon sagtest, leider zu spät gekommen. Ich musste noch ein bisschen arbeiten und habe mich dann blöderweise durch den Berufsverkehr am Freitagnachmittag noch bis Bergisch Gladbach gekämpft. Das
sei froh, dass du nicht hinter Köln irgendwo hin musstest, weil da wärst du erst gegen 18 Uhr da gewesen.
Wahrscheinlich, ja. War so auch schon schwierig genug und habe dann leider nur noch so die letzte halbe Stunde gesehen und auch von Frank Rosin mitbekommen. Du warst ja dann noch ein bisschen länger da und mit dir konnten wir ja ein bisschen länger quatschen. Aber ja, der Frank Rosin hat schon eine ganz besondere Schnauze, muss ich sagen, wenn der, wie man ihn das im Fernsehen halt auch kennt, ne?
Ja, ja. Aber also der hat seine Art, war jetzt aber auf keiner, mir persönlich war das jetzt aber kein einziges Mal irgendwie unsympathisch. Der drückt halt seine Sprüche und ja. Nach den ersten 20 Minuten habe ich mir gedacht, so, mein Freund, jetzt ist Schluss mit lustig. Da hatte Feuer zurückbekommen. Und ab einem Punkt hat ihm das, glaube ich, nicht mehr so wirklich gefallen. Ne? Das ist ich hatte die Lache teilweise auf meiner Seite oder nur auf meiner Seite und da war er, glaube ich, nicht so glücklich drüber. Aber gut, war austeilt, ne? Da muss man damit legen, also
so muss eben, sein.
Dass er auch einen zurückbekommt. Und wer mich kennt, der weiß ganz genau, ich spare da nicht mit Komplimenten.
Ja. Also, so ist
aber,
es.
Aber am Ende sollte am Ende was trotzdem. Also ich fand es ein cooler Tag, hat Spaß gemacht. Und ich glaube, die Jungs und Mädels, die da waren, die haben auch etwas mitgenommen. Es gab auf alle Fälle für alle mal ein Messer. Und ich glaube, es hatten alle Spaß, ne? Und konnten uns ein bisschen in die Schulter gucken. Ist auch ganz spannend, wie so 5 Minuten abgedreht werden, die man nachher einfach im Fernsehen sieht und dann ist man 1 Stunde, 1,5 dran. Das ist echt.
Ja, oder noch mehr, ne? Ihr wart ja den ganzen Tag dran. Das ist um 10 Uhr habt ihr angefangen, ne?
Ja, das waren 3 Rezepte. Und das hat gepasst, also. Das ein ganzer Tag, also wir sind gut durchgekommen. Also ich habe mich gewundert, dass wir so gut durchgekommen sind.
Ja. Ja, 3 Rezepte ist auf jeden Fall auch schon eine Leistung. Ich habe am Anfang gedacht, es ist so ein Battle zwischen dir und Frank Rosin, aber ihr habt das schon kooperativ gemacht, ne?
Ja, ja. Also Battle hätte man machen können, aber da habe ich keine Lust drauf. Dann hätte ich ihn erstmal, also wenn es ein Battle gewesen wäre, hätte ich ihn alle unter Seele weggenommen und einfach einen Holzkohlegrill angestellt. Spätestens da hätte er versagt.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Das ist halt, wir haben mal am Wochenende nochmal festgestellt. Cooks are made, Grillers are born, oder wie war das nochmal?
Ja.
Es ist halt so, nicht jeder Koch kann unbedingt an einem Holzkohlegrill was zaubern. Ne? Am Gasgrill ist es schon einfacher, aber bei Holzkohle muss das Gefühl haben.
Ja, genau. Ich war ja jetzt auch bei Martin im Ferienhaus und habe mich da auch an dem Holzkohlegrill versucht und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja auch schon sehr viel bei euch gesehen, wie das so funktioniert. Aber man muss sich damit einfach beschäftigen. So ad hoc auf einem Holzkohlegrill was machen, ist schon schwierig, ja.
Ja, aber mit dem, den der Martin da hat, das ist der Weber's Charcoal Summit oder was ist das?
Genau.
Der ist schon sehr benutzerfreundlich, ne?
Ja, also doppelwandig, schon, der hält Temperatur gut, ne?
Genau, also quasi das Pardon zu meinen Keramik-Eiern.
Ja.
Ne, das ist, also der ist schon recht, also der ist schon auf alle Fälle einfacher in der Handhabung, beziehungsweise der verzeiht auch mal den einen oder anderen kleinen Fehler. Das ist schon eine Sache.
Ja, also wir waren.
Du hast ja auch die Rippchen länger drauf gehabt, ne? Hab ich gesehen.
Ja, ich habe 4 Stunden geschrieben. Genau, weil war ja nicht wegen dem Kochen da, sondern war ja Family-Urlaub, das heißt, wir waren dann auch weg und dann war es halt länger, aber der hat wunderschön auch die Temperatur gehalten. Was ein bisschen blöd war, dass die Gaszündung leer war und die Kohle ein wenig feucht, weil Martin hatte die draußen gelagert im...
Ja,
das war ein bisschen schwierig. Das Einzige, was da wirklich gut funktioniert hat, war der Anzündkamin. Also separat, komplett aus dem Ding draußen. Sonst hat das echt nicht gut funktioniert.
Wenn die Kohle nass ist, dann brauchst du das mal richtig Hitze, damit das startet.
Ja.
Das stimmt voll. Nö, aber du hast ja auch Rippchen länger drin gehabt, das haben wir auch beim ersten Mal gehabt, ne? Aber diesmal auch nicht ohne Unfall und Fahrerflucht.
Nee, genau. Wir hatten alles safe. Wir waren einfach nur zu lange am Bauernhof mit der Kleinen und dann war es das so. Genau.
So, du. Das ist auch, ob die Ribs jetzt am Ende eine Stunde länger im Rauch liegen, ja, bei 120 Grad.
Ja.
Das ist jetzt nicht unbedingt ein Drama. Du hast ja sowieso 3-2-1 gemacht, ne?
Ja.
Genau, dann kannst du nachher sowieso mit der Zeit ein bisschen variieren. Das passt schon. Also waren jetzt keine Brötchen für die Meisterschaft, insofern. Alles gut, geschmeckt haben sie ja.
Insofern. Ja.
Was willst du mehr?
Aber wie bist du jetzt an den Frank Rosin-Dreh gekommen? Ich meine, stell dich vielleicht einfach mal ein bisschen vor, weil die Hörer, die haben dich bestimmt schon mal irgendwo gesehen auf Instagram oder von dir gehört, aber was hat dich so ausgezeichnet oder was hast du schon erreicht? Weil du bist ja, so wie ich weiß, Grillweltmeister, und wie kam es dazu, dass du dich einfach ein bisschen vorstellst?
Also einmal das große Programm.
Ja, ein bisschen, komm.
Ja, so ein bisschen.
Ja, wir haben okay. Zeit.
Alles klar. Ja, ich bin der Camillo. Ja, komm aus der Leverkusen. Mein Herz gehört dem Verein, dem großen Fußballverein hier. Ja, ich arbeite komischerweise in der Chemieindustrie, habe im normalen Leben nichts mit der Küche oder mit der Zubereitung von Lebensmitteln zu tun. Ich mache eher Isocyanate, also Zutaten für Lacke und Kunststoffe. Das ist mein Brot- und Buttergeschäft. Ja, aber meine große Leidenschaft und mein Hobby, meine Passion, das liegt eigentlich halt beim Essen machen, ne? Und das am besten noch am Grill. Ja, das mache ich jetzt so seit knapp. Intensiv mache ich das knapp so seit 2005, 2006. Hab damals noch vor Facebook, ne, in dieser Zeit vor Facebook, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran, mal ein Forum mit hochgezogen, das MyBBQNet. Daraus ist das erste Grillteam entstanden, bei dem ich mitgemacht habe. Das waren die TB in die Barbecue Scouts. Da waren wir auch recht erfolgreich. Zweimal Amateur Deutscher Meister, einmal Deutscher Meister, einmal Grillweltmeister oder Weltmeister. Und dann tourte ich einfach mal so durch die komplette Weltgeschichte. Ne? Also so dieses, ich sag dazu immer dieses Shishishi-Grillen, das man hier bei der GBA, also bei der German Barbecue Association macht, ist nicht so unbedingt meins. Ich kann das auch, aber ich bin ganz ehrlich, ich sag da, ich hab da lieber Fleisch. Ja, und dann zwar, ne, richtig auf den Punkt genau. Und deshalb habe ich mir so ein bisschen den richtigen Barbecue verschieben. Und da bin ich halt seit 2010, seit der Trennung bei den Barbecue Scouts, mit unterwegs. Hab da zusammen mit Ralf der Cook in Holland die ersten holländischen Meisterschaften gewonnen. Also ich bin quasi als deutscher holländischer Meister. Das ist schon mal ganz gut. Das passt vielen von den Jungs wirklich nicht. Das passt denen echt nicht. Aber
den Holländern?
Ja, genau. Also ich ärgere die immer damit. Unter anderem damals mit dem Team ist der Roel von Pitmaster X dabei gewesen. Also wir kennen uns seit knapp 2009, 2010.
Ah, okay.
Roel mit seinem YouTube-Kanal ist einer der erfolgreichsten YouTuber weltweit im Punkto Grillen. Ja, ansonsten gab es dann nochmal ein Team mit zwei Norwegern, ein Dänen, also die das European Oyster Barbecue Team. Da war ich auch mit beim Jack Daniels Barbecue. Und dann bin ich noch eine lange Zeit oder einige Male zusammen mit Don Marcos Barbecue unterwegs gewesen. Auch ein guter Kumpel von mir aus dem TVNC Barbecue Scouts Team. So, und dann noch ein bisschen jetzt mit Fleming Quick Barbecue letztes Jahr. Und dieses Jahr mache ich, glaube ich, ein bisschen Pause. Also wenn einer anruft, Camillo, ich brauche Hilfe und die Zeit ist da, werde ich da sein. Aber eigentlich ist es geplant, dass ich dieses Jahr mal ein bisschen weniger mache. Ich mache jetzt 10 Jahre, also immer auch schön, mal einen Sommer mit ein paar freien Wochenenden zu haben.
Ja, das stimmt wohl.
Ganz ehrlich, das ist wirklich so. Es wird nicht unbedingt weniger, aber vielleicht kann ich das eine oder andere auch mit der Frau an meiner Seite zusammen machen und nicht nur von A nach B unterwegs sein.
Ja. Wie du sagst, German Barbecue Association, das hört sich so ein bisschen an wie die Wrestling-Verbände in Amerika. Also,
ja, das ist, also es gibt hier in Europa oder alles so, was so dieses Shishi-Shi-Kochen ist, ne, also so Beilagen und Co. Das ist eher so die GBA. Die ist mit zusammen in dem Verband von der World Barbecue Association. Die sind dann halt komplett Europa und so weiter aufgeteilt. Und dann gibt's halt nochmal KCBS, das ist das Gegenpendant zu dazu aus den Staaten. Es gibt noch einen Verband in den Staaten, aber da komme ich gerade nicht drauf. KCBS ist die Kansas City Barbecue Association. Das ist das typische amerikanische Grillen. Ne? Also sind die großen vier: Hühnchen, Rippchen, Pulled Pork und Brisket. Und dazu gibt es immer noch ein Gericht nach Wahl, das man abliefern muss, und das wird dann bewertet. Mhm. Ja, und das mache ich hauptsächlich.
Ja. Und was ist das so in dem GBA, also das Shishi, was ist das genau? Also wie wirkt sich das aus im Barbecue?
Also ein großer Dorn in meinem Auge ist halt, dass die Optik da zu viel Wert hat. Ja. Mhm. Also die Optik wird bewertet und die liegt dann mit knapp 20% in der gesamten Punktewertung. Das ist an sich jetzt nicht so das Tolle. Ja. Also ich glaube, dass die Hauptbestandteile wie Fleisch und Beilagen auf alle Fälle mehr Gewichtung hätten als nur die Optik. Ja. Mhm. Und das ist, ich finde das halt jetzt nicht so optimal gelöst. Okay. Also, aber es ist auch für das ganze Shishi-Grillen brauchst du ein großes Team mit viel Einsatz, weil alles vom Grill kommen muss und alles, du hast ein 10-Minuten Zeitfenster, und wenn du dir vorstellst, du hast zum Beispiel einen Fisch, der auf den Punkt sein muss, natürlich, und dann hast du auch noch 3-4 Beilagen dazu, die auf den Punkt sein müssen, und dann musst du noch 5 Teller und 5 Boxen perfekt dekorieren und abliefern, ist das ein immenser Aufwand, der natürlich auch mit einem immensen finanziellen Aufwand verbunden ist. Ja. Weil das Team muss ja irgendwo herkommen, die müssen alle irgendwo schlafen, ja. Du musst auch mal üben und testen. Und dann ist das einfach nicht in Relation in meinen Augen. Ja?
Ah, okay.
Und dann bist du mal so ein Wochenende so 3.000-4.000 Euro los, locker. Ja. Mhm. Und wenn du mal was gewinnst, oder wenn du zum Beispiel Deutscher Meister bist, sind vielleicht 5.000 Euro oder so. Das lohnt einfach nicht, ja. So, und dann wird da auch halt noch allen vorgeschrieben, wie sie Werbung zu machen haben und so weiter. Das kann man nur mit viel Eigenengagement machen und mit der Lust und dem Willen. Und das machen auch viele Teams, und da ziehe ich meinen Hut vor. Aber meins ist es einfach nicht mehr.
Ja. Und das heißt, von den Gerichten, die sind dann halt nicht so klassisch wie bei der KCBS, sondern das ist dann wirklich, die geben vor, es gibt den Fisch oder wir machen jetzt einen Gang, muss Scampi haben. Das kann Korrekt. Also alles Mögliche sein.
Korrekt, ne? Das ist dann teilweise auch so weit, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, das war damals auf der Weltmeisterschaft 2008. Da wurde uns Pangasius vorgegeben.
Boah.
Ne, weil der Importeur oder Hersteller oder sonst sowas mal einen dicken Vertrag mit einem WM-Ausrichter hatte. Und dann musstest du das Zeug machen.
Mhm.
Ja, ganz toll. Ja, dann weißt du, warum ich das eigentlich nicht mehr so toll finde, alles.
Ja, das stimmt schon. Ja, also für mich hat auch dieses, das klassische wirkliche Barbecue, wie du sagst, Hühnchen, Rippchen, Pulled Pork und Brisket, das ist schon, wenn ich so Barbecue machen will, deswegen habe ich das auch jetzt in Holland bei Martin gemacht, weil das will ich ja einfach mal gemacht haben. Das ist ein besonderes Aroma, ist ein besonderer Stil, und der macht mir eigentlich auch sehr viel Spaß.
Also es ist wirklich was, du sitzt, das ist das, was man so aus dem Fernsehen kennt, ne? Die Amis fahren irgendwo mit ein paar Kühlboxen auf der Ladefläche von ihrem kleinen Pickup irgendwo aufs Feld, packen ihre 20 Gewehre aus, machen einen Grill an, schmeißen das Fleisch rein, da kommt der andere, der Pickup ist voller Bier, die stellen das Ganze nochmal kühl, da sitzen sie sich in der Stühle, machen ein bisschen Mucke an, bauen ein paar Zielscheiben auf, schießen drauf rum, und ein paar Stunden später gibt's Essen. Herrlich. Ich wäre so gerne Amerikaner.
Na.
Doch, also das wäre genau mein Style. Ich habe das jetzt zum dritten Mal jetzt mitgemacht, und also der Lifestyle da. Also es ist schwierig, sich das als Europäer, der da noch nie da war, beziehungsweise nur die Zentren gesehen hat, also wie New York oder LA oder San Francisco oder sowas, wenn man nur das gesehen hat, versteht man den normalen Amerikaner, der irgendwo mitten im Nichts wohnt, den versteht man nicht.
Ja, das glaube ich.
Ja. Na, ja. Also das ist eine ganz andere Lebensweise. Und wer diese Menschen da kennengelernt hat, denkt sich, der hat komplett eine andere Einstellung zur Freundlichkeit und zur Hilfsbereitschaft. Das glaubt man gar nicht, wie freundlich und wie hilfsbereit die Leute auf dem Land sind.
Ja? Okay.
Also dort, weil die müssen sich da helfen. Ne? Du hast, da geht eine Straße durch den Ort, da wohnen 1500 Leute drin und dann geht's in die eine Richtung 35 Meilen und die andere Richtung 40 Meilen. Da ist nichts. Da ist nur Wald. Also es gibt zwei Straßen. Wenn es da mal schneit, dann schneit es ja 80 Zentimeter Schnee in einer Nacht, wenn du Pech hast.
Mhm.
Ja. Deshalb, die haben dann halt im Winter alle Schneepflüge von Auto und deshalb fahren sie keine PKW, sondern Pickups, weil sie den Schnee wegschieben müssen. Geht nicht anders.
Ja. Ja, dann macht das ja dann auch Sinn. Ne?
Ja, genau. Das macht jetzt hier keinen Sinn für uns, aber zu sagen, die mit ihren Spritfressern oder die mit ihren Waffen und Co. Also ganz ehrlich, wenn du dann durch so einen Nationalpark läufst und auf einmal steht dir so ein Bobcat auf den Wanderweg vor dir, da wird dir auch anders, auch wenn die eigentlich ungefährlich sind, aber da gibt's auch Bären und Wölfe. Hallo? Also... ich würde da auch nicht einfach in den Wald gehen spazieren, mitten im Nichts.
Ja.
Ja, also das...
Man kann das gut. Nicht pauschalisieren, ja.
Ne, also ob man dann jetzt unbedingt ein MG zu Flugzeugabwehr im Garten haben muss, verstehen, weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja. Ja, wir haben jetzt... viel über Barbecue gesprochen, aber wir haben auch gesagt, wir wollen einfach mal ein bisschen auch was über Essen sprechen, über Rezepte. Du hast mir eben in der Offshow erzählt, du warst jüdisch essen.
Genau. Ich war, also ich muss ein bisschen ausholen, ich versuche öfter mal mit meiner Freundin einfach mal in Düsseldorf essen zu gehen. Die hat da so eine Liste mit XY Restaurants, die sie gerne mal ausprobieren würde. Mhm. Und da versuchen wir mindestens einmal im Monat was von abzuarbeiten. Und diesmal war der Raoul von Meet Me in Heaven dabei. Mhm. Und wir waren halt jüdisch essen in Düsseldorf in einem jüdischen Lokal und es war mega geil.
Wie hieß das?
Krone. Boah. Oh, da muss ich gleich mal nachgucken. Ich suche dir das gleich raus.
Ja.
Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Es war aber sehr, sehr gut. Und es ist genauso mein Style. Viele kleine Probier-Geschichten.
Mhm.
Ja, also viele kleine Teller mit vielen Beilagen. Wir haben, glaube ich, nur Beilagen und Vorspeisen genommen und waren mega satt und mega glücklich. Also so brühte rote Beete mit Hummus mit Hackfleisch, Auberginen. Boah, das war so lecker.
Ja.
Ja, das ist, ja.
Pürierte rote Beete in Hummus, geile Farbe also gewesen.
Ne, mit Hummus oben drauf, nur so ein bisschen Quark und Pinienkerne war drauf. Ich muss mal gucken, ob ich das Foto hochgeladen habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur in den Stories, aber es war schon verdammt geil. Also
das ist gut,
muss ich echt sagen, da ist ja Düsseldorf echt weit voran. Also die ganzen asiatischen Läden, die du ja auch schon kennenlernen durftest, ne?
Yeah.
Das war also die besten Chicken Wings ever, muss man wirklich so sagen. Das können die Düsseldorfer, ja. Aber auch so andere Sachen. Du hast afrikanisch, du hast, wie gesagt, jetzt jüdische. Also ich hätte Raoul nicht gesagt, da ist einer. Hätte ich das gar nicht gewusst. Fand ich halt so spannend. Und aber die Vielfalt, die du in Düsseldorf hast, ist wirklich unglaublich. Na, und da ist Düsseldorf meiner Meinung nach Deutschland schon ziemlich weit vorne.
Das stimmt. Ich meine, die asiatische Kultur ist ja eh in Düsseldorf mit dem japanischen Vierteln und so ja auch schon sehr stark, aber dann, dass dann auch andere Kulturen da gute Restaurants haben, ist natürlich auch mega.
Ja, also wir mussten da, also in den Laden mussten wir wirklich vorreservieren. Ich glaube, das hieß zu Krone oder Kronenburg, ich weiß es gar nicht. Gleich fällt mir ein Name ein, garantiert. Aber wir haben wirklich eine Woche oder anderthalb Wochen vorher reserviert, weil du sonst keinen Tisch bekommst.
Ja.
Na,
was gab's noch? Ihr habt die Hummus mit Hackfleisch, Aubergine.
Falafel.
Ja.
Ja. Dann gab's ganz fein gehackte Leber.
Okay.
Die ein bisschen mit Mayo versetzt war und so weiter. War quasi so war das schon wie so eine ganz grobe Leberwurst.
Okay.
Das war sehr, sehr lecker. Was war noch dabei? Boah, also Aubergine in zwei, also in als ganze Stücke, aber auch als Püree. Dann gab es noch einen Couscous-Salat und halt ganz frisch gebackenes Brot. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kennt man aus einigen YouTube-Videos oder halt auch auf Instagram. Es gibt also immer so ein paar Frauen, die in so ein, die das, den Brotfladen auf so ein Kissen packen und dann an die Wand kleben.
Genau, ja.
Und beim Rausgehen, also als wir zum Auto gegangen sind, haben wir in die Küche gucken können und die hatten so einen Ofen, wo da einer stand und das Brot genauso gebacken hat.
Cool.
Das war schon, und das Brot war mega. Allein dafür hat es sich gelohnt, also wirklich. Also, das war echt lecker.
Ja, es hört sich gut an. Jüdisch war ich noch nicht essen.
Nee, also ich muss sagen, das stand schon bei mir lange auf dem Programm. Jetzt bin ich ja ab Mittwoch in Richtung, also in Österreich, aber flieg über München. Und in München gab es ja auch einen Laden, der stand schon mal, glaube ich, in der Beef oder in irgendeiner Food-Zeitung war da drin. Stand auf meinem Programm, aber der hat wohl zu. Den haben sie wohl zugemacht.
Ah, der schade.
Der hatte wirklich Halal, beziehungsweise nicht Halal, ach, Koscher war das.
Ja.
Die haben auch selber geschlachtet mit allem drum dran, aber da hat wohl irgendwie irgendjemand von der Obrigkeit, Stadtverwaltung und so weiter den Laden dicht gemacht. Aber das ist jetzt leider ohne Gewehr. Das habe ich nur gehört, das kann ich nicht hundertprozentig so bezeugen.
Okay.
Ja. Die hatten aber einen interessanten Wahlspruch beziehungsweise Werbespruch. Deutscher traut euch, ist beim Juden. Fand ich grenzwertig, aber dadurch ist mir der Laden aufgefallen und halt dadurch wollte ich ihn mal ausprobieren, ne? Also der Werbespruch hat gewirkt.
Ja, so muss das sein. Werbung, die muss wirken.
Genau, und das hat sie.
Ja, genau, aber bei dem Hummus fand ich, also den habe ich jetzt auch in Holland wieder mega auf dem Schirm gehabt, weil die wir haben im Supermarkt auch wahnsinnig viel Hummus im,
geil,
im Töpfchen.
Oder?
Genau, also mit Pesto und Pinienkernen, mit gegrillter Paprika.
Oder mit irgendwie was Scharfen oben drauf und dann noch Olivenöl oder Sesamöl. Boah, ey, jetzt ohne Scheiß, die Supermärkte in Holland, ne? Das ist echt das bessere Deutschland, wirklich.
Ja, das stimmt. Also gerade was die an Auswahl in dem Bereich hatten, aber was mich auch geflecht hat, ich weiß ja nicht, ob du so im Bereich alkoholfreies Bier wirklich interessiert bist, aber die haben halt, ich habe jetzt das erste Mal gesehen, dass die Craft-Biere da stehen haben, bestimmt 5, 6 verschiedene Craft-Biere alkoholfrei.
Ja.
Und das ist Hammer.
Das kenne ich. Da habe ich auch schon mal 1, 2 probiert, wenn ich mal in Holland war. Bin ja öfter drüben. Aber ganz ehrlich, ich greife dann eher so zu diesen ganzen Sachen wie so Erfrischungsgetränke aus fermentierten Kirschen oder Himbeeren oder sonst sowas, ne?
Ja.
Das geht ja so Richtung Cider und so weiter. Das finde ich dann halt irgendwie cooler. Weil Bier ohne Alkohol ist wie ist nicht jugendfreier Spruch, das lasse ich mal lieber.
Ja, also ich habe eigentlich, ich trinke ja auch gern Bier, aber unter der Woche versuche ich halt drauf zu verzichten, aber ich habe halt gern schon so ein bisschen den Geschmack. Einfach, ich kann nicht den ganzen Tag nur Wasser trinken und Kaffee, sondern so mal ein Bierchen ist dann nett und dann muss es nicht unbedingt mit Alkohol sein. Und die haben dann wirklich von großen Brauereien aus England oder Mikkeller zum Beispiel, einer der größten oder bekanntesten europäischen Craftbierbrauer, die haben da ein Bier stehen und das kostet 1,90 €, ne?
Ja,
das ist schon
für ein Apfel und ein Ei und dann eine Auswahl in einem Supermarkt, in einem ganz normalen Supermarkt.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Ja.
Ja, also das wünscht man sich echt hier.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also zumal du so ein Bier schon, du kriegst die Craft-Biere so schon gar nicht hier im Supermarkt. Da ist natürlich sehr viele Biere, die du hier kaufen kannst und das deutsche Bier hat ja nun mal einen sehr hohen Stellenwert, aber Craft-Bier ist schwierig und dann noch alkoholfrei. Wahnsinn.
Ja.
Echt gut.
Ja, also wie gesagt, in dem Bereich ist Holland das bessere Deutschland. Ne? Also ich lebe leider in einem Landstrich, wo man Kölsch als Bier bezeichnet. Und geh mal hier abends weg und versuch mal ein Bier zu bekommen. Du bist ja schon froh, wenn du das Pilz aus der Flasche bekommst.
Ja.
Das ist, ja.
Gut, ja, wir können uns jetzt über Kölsch streiten oder nicht. Ich finde diesen...
Ja, mal was zum Händewaschen ist nicht schlecht, aber das ist nicht. Nein, ja. Es ist allein da, wenn du abends weggehst und dann bekommst du dann hast du eine Karte und dann haben die 5, 6 Biere vom Fass. Ja, ja, und dann irgendwie 8 oder 9 aus der Flasche, ja. Gut, es kostet da halt 50, 60 Cent mehr pro Glas. Aber
je nachdem, was du kriegst, das knallt ja auch ordentlich. Wenn du ein Düvel für 4,60 €.
Dann nimmst du 3 Stück, das war's, dann gehst du nach Hause.
Ja.
Und wirst dann singen und dann pfeifen. Reicht doch.
Ja.
Na, also was will man mehr?
Ja. Ja, ich hatte im Supermarkt, habe ich dann aber gedacht, das gilt aber vielleicht im deutschen Supermarkt findet man's. Was mir aufgefallen ist, ich wollte Kartoffelpüree machen oder ein Selleriepüree. Und wir hatten im Ferienhaus noch keinen Kartoffelstampfer. Dann habe ich gedacht, ich guck mal im Supermarkt, ob ich sowas finde. Da gab's keinen Kartoffelstampfer. Ich frage mich halt echt, wenn wirklich Kartoffelpüree aus der Tüte billiger ist und wie ein Kartoffelstampfer, und wenn du nicht mal einen Kartoffelstampfer in einem Supermarkt kriegst, wo kommen wir da hin? Wenn Leute wirklich nicht mehr lernen, wie man Kartoffelpüree macht. Es hat mich wahnsinnig, wir sind dann auch durch Rotterdam, wir sind durch Küchengeschäfte und sowas, das erste Küchengeschäft, in das wir rein sind, da hast du dann 30 Euro für einen Kartoffelstampfer bezahlt. Da hab ich gesagt, wie soll denn das laufen? Wie willst du denn hier?
Da musst du Ikea.
Ja, okay, aber das muss doch eigentlich den Leuten so, wenn das wird auch so weit von denen entfernt dargestellt, dass die überhaupt nicht mehr wissen, dass Kartoffelpüree mal mit Kartoffeln, die man kocht, und dann stampfen, diese scheiß Tüten rühren die sich an. Das fand ich schon echt krass.
Ja, also die holländische Küche an sich ist manchmal halt ein bisschen schwierig. aber die Leute, die ich jetzt aus Holland kenne und so weiter, also die haben's gut, die können gut kochen, die haben auch die komplette Ausstattung da. Ich weiß jetzt nicht, wie das halt bei den Otto Normalverbrauchern ist, ne? Das ist ja in Holland, die Leute gehen mehr essen oder wie gesagt, die frittieren sehr viel.
Ja, gut, das sind ja die Snacks. Aber ich meine, die holländische Küche hat ja auch in der Tradition oder in den alten Gerichten, die haben, ist das ja schon auch, wie man das aus Deutschland kennt, und Braten und auch Kartoffeln, Kartoffelpüree und sowas. Das findet ja auch irgendwo noch statt, auch wenn im Urlaub am Strand das natürlich nicht so
gelebt wird,
genau. Aber ich finde halt schon so schwierig, also bei dem Kartoffelpüree war das mir so, ist mir so vor Augen gekommen, wo ich dachte, mein Gott, wenn Leute das überhaupt nicht mehr kaufen können und dann wirklich aus diese Glibberschlotze aus den Tüten nehmen, das finde ich so schlimm.
Ja, also das stimmt schon. Allerdings muss man sagen, dass wir auf der anderen Seite in den ganzen Supermärkten viel frische Sachen haben, die wir so in der Art gar nicht in Deutschland bekommen oder so einfach vorbereitet haben. Ne? Also ich meine, das Kartoffelpüree, okay, ob das Kartoffelpüree jetzt unbedingt so sein muss oder nicht, ich würde sagen, dann Stampfkartoffeln macht das eher Sinn, aber jetzt bei den anderen Sachen haben die uns wieder einen voraus, ne? Also da musst du schon sagen, dass es einfach viel einfacher ist, mal eben kurz in den Supermarkt zu gehen, sich 2, 3 Sachen aus dem Kühlregal zu nehmen und dann trotzdem zu Hause mit frischen Sachen etwas Leckeres zu kochen. Ist deutlich einfacher als bei uns.
Ja, das stimmt schon. Die Frage ist, ob man das, also ich stelle mir schon die Frage, ob das wirklich so Sinn macht, wenn du halt geschnittenes Gemüse, die hast du in einer wahnsinnig großen Auswahl. Ja. Und je nachdem, was du halt damit machen möchtest, gebe ich dir vollkommen recht, das ist sehr schnell, das sind frische Zutaten, aber sie sind sehr viel teurer, wie wenn du das Gemüse so kaufen würdest. Du weißt nicht unbedingt, wo das Gemüse herkommt, und es ist in Plastik eingepackt. Das ist natürlich im Supermarkt immer schwierig, und jeder hat nicht auch unbedingt die Zeit, in einen Gemüseladen zu gehen und sich das in Papiertüten zu holen oder in gar nicht einzupacken. Das ist da wirklich, ich bin da sehr verwöhnt. Aber ja. Ja, sie essen schon frischer dadurch, dass sie die Möglichkeit haben, das zu kaufen. Ich weiß aber nicht, ob ich das, für mich finde ich es nicht so toll. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist für den Otto Normalverbraucher ein Gewinn.
Definitiv. Eine Sekunde, es wird mal kurz laut. Ich muss mal eine Feuertonne hier zwittern. So, jetzt sitzt du nämlich draußen und langsam wird es ein bisschen schattig. So, jetzt aber. Ja, also ich weiß nicht. Also wir beide kochen ja nun mal gern. Ne? Also der Umgang von uns ist ja auch meistens so der Freundeskreis und so weiter. Die können ja alle ein bisschen mehr kochen als der Otto-Normalverbraucher. Aber für die grobe Masse ist es, glaube ich, ein Gewinn, wenn der 18-Jährige, der eigentlich gar keine Kocherfahrung hat, gerade die erste Bude hat, spärlich eingerichtet, wenn er einfach sich im Supermarkt ganz schnell was Frisches holen kann und das zubereiten kann, als halt irgendwie eine Pizza aus dem TK-Fach zu nehmen. Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist das schon besser.
Ja gut, da hast du auf jeden Fall recht. Besser als die Pizza ist es allemal. Ja, aber gerade wenn du auch drüber nachdenkst, dass es halt einfach auch teurer ist, ne? Wenn du musst deine Woche halt ein bisschen planen. Wenn du jetzt allein oder zu zweit bist, kannst du natürlich nicht. Du kaufst dir keinen ganzen Sellerie und einen ganzen Salatkopf und das alles zu verbrauchen ist natürlich dann auch wirklich, du musst dich damit total beschäftigen. Aber es ist halt, es wäre günstiger und umweltfreundlicher wäre es auch. Aber die Hürde könnte schon viel zu hoch sein, dass Leute es dann auch wirklich machen.
Ja, also ich sehe das bei mir, ich habe im Normalfall einen Personenhaushalt. Mhm. Wenn ich jetzt mal ein paar Kartoffeln haben will, ja. Erstens muss ich leider so sagen, Leverkusen auf den Wochenmarkt zu kommen, ist für mich sehr schwer, weil ich normalerweise um diese Uhrzeit entweder arbeite oder halt unterwegs bin, irgendetwas mache. Ein Gemüseladen habe ich hier so bis auf die türkischen Läden nicht unbedingt vor der Nase. Und da kriege ich auch alles in der Plastiktüte, ja. Und am Ende dieser ganze Plastikmüllgeschichte, ja, du hast recht, aber wir leben nun mal in einem Land, wo alles recycelt wird, offiziell. Und dann ob du jetzt eine Papiertüte nimmst und für diese Papiertüte ein Baum gefällt worden ist, oder du nimmst jetzt eine Kunststofftüte und diese Kunststofftüte nachher zu irgendetwas anderes verpresst wird oder irgendwas anderes daraus gemacht wird, ich glaube, das ist am Ende...
Ja, gut. Also, es ist halt so, dass du den Menschen dadurch, dass sie das abgepackt, das ist eine ähnliche Diskussion wie beim Fleisch, wenn sie einfach nur noch Hühnchenbrust in der Packung kaufen, sehen sie überhaupt nicht mehr, dass da wirklich mal ein Tier hintergestanden hat. Das ist natürlich ein schleichender Prozess und man denkt jetzt so, ja, wie kann man denn sowas denken? Aber es gibt Leute, die einfach auch nicht mehr verstehen oder auch Wurst, was mit einem Tier zu tun hat. Das kommt halt immer mehr in die Gesellschaft rein, dass die Leute einfach nicht mehr wissen, wo es herkommt. Und das ist natürlich bei geschnittenem Gemüse, wenn du nur noch Möhrchenwürfel kaufst, weißt du irgendwann vielleicht nicht mehr, wie eine Möhre aussieht.
Also ich glaube, das ist jetzt wieder, ja, du hast schon irgendwo recht, aber ich glaube, bis es soweit ist, kommt das Essen eher aus dem 3D-Drucker.
Ja, oder aber, so, ja.
Ich find's schwierig. Am Ende, glaube ich, ist es einfacher, wenn die Leute halt mit vorgeschnittenem Gemüse sich für was Frisches kochen, wie die TK-Pizza machen, weil das für die halt einfacher ist.
Ja.
Vielleicht bringt man halt über diese Zutaten die Leute ja dazu, sich dann mit dem Essen zu beschäftigen, ja, und genau, halt sauber was machen. Also ich glaube, da ist der Weg einfacher als von der TK-Pizza oder von der Currywurst Fritten-Mayo, ja. Das
kann man ja auch nicht so sagen, dass du Leuten sagst, ihr macht das jetzt so nicht mehr, sondern ihr müsst es so machen. Das ist ja kein, da kann man ja keinen Schalter umlegen, sondern man fängt halt an. Das ist ein Prozess und genau den muss man halt irgendwo anstoßen oder versuchen, ja, sie mitzureißen. Da ist bestimmt, genau, wie du sagst, wenn sie schon von der TK-Pizza zur geschnittenen Gemüse gekommen sind, wieso kommen sie dann nicht irgendwann dazu und kaufen das Gemüse ungeschnitten und machen was damit? Das kann halt sich entwickeln und das muss halt dann peu à peu passieren und es ist schön, wenn es passiert.
Genau, aber ich glaube, wie gesagt, wenn alle so arbeiten würden wie die holländischen Supermärkte hier in Deutschland, wäre es besser. Klar, also ich meine, die Gurke ist so oder so in der Folie eingepackt. Mhm. Dann wissen wir, Folie macht den Button jetzt auch nicht fett.
Ja. Bei mir im Gemüseladen nicht. Die ist nicht eingepackt.
Ja. Na, ich muss noch kurz überlegen, unser Gemüsehändler oder da, wo ich mein Gemüse hole, der hatte die Gurken jetzt alle eingepackt.
Ja. Ja. Was da auch verrückt ist, ist zum Beispiel bei uns im Rewe so, du hast zweierlei Gurken und die normalen Gurken sind nicht eingeschweißt und die Bio-Gurken sind eingeschweißt, damit sie an der Kasse wissen, dass es Bio-Gurken sind. Das ist schon crazy, oder?
Ja, was soll ich dazu sagen? Also diese ganze Bio-Geschichte ist teilweise Blödsinn. Ja. Also was ist mit Bio? Wenn ich das Bio-Gemüse hier im Supermarkt habe, das von einem Lokal, also von aus Holland kommt, oder das nicht Bio-Gemüse, das hier 20 Kilometer vom Supermarkt angebaut wird, was ist dann mehr Bio? Ja, das ist dann so. Ja. Ich glaube am Ende die Herkunft, ob Bio oder nicht Bio, das ist alles schwierig. Also es muss nicht alles besser sein, nur weil es Bio ist.
Das ist halt in dem Zusammenhang halt so verrückt, dass du dann das Bio, wo du eigentlich denkst, es ist besser, halt dann das Eingeschweißte ist. Das ist irgendwie, das erwartet man so jetzt nicht.
Das ist, ne, ein Aufkleber würde es auch tun, ja.
Aber ja, den kannst du halt abziehen und woanders dran stecken. Das war halt so, dass die müssen, deswegen haben sie es eingeschweißt und damit war das für die, naja.
Die Logik ist jetzt nicht unbedingt das Wahre. Na, man hätte vielleicht auch nur Bio-Gurken anbieten können.
Ja, das ist dann auch, aber die will dann auch nicht jeder bezahlen.
Genau.
Ein Teufelskreis.
Das ist dann das Problem, glaube ich, am Ende. Wenn du vernünftige Lebensmittel zu einem vernünftigen Preis haben könntest, würden die Leute ganz anders kochen und sich auch ganz anders ernähren. Aber wenn du Familienvater von, also eine Familie hast, ein Vater von zwei Kids bist, die Wohnung bezahlen muss, dann nur jeden Tag 30, 40 Kilometer pendeln muss und am Ende mit 1.800, 2.000 Euro netto um die Runden kommen musst, dann kannst du die Bio oder gute Qualität teilweise nicht leisten. Dann kann ich auch verstehen, warum die Supermärkte Hühnchen für 5,30 Euro ein ganzes Hühnchen anbieten, ja, oder Kilo Schwein für 2,39 Euro oder was auch immer.
Ja.
Das ist halt leider so der Teufelskreis, ja.
Ja. Man kann halt nur versuchen, dass die Supermärkte das trotzdem zu dem Preis anbieten, also versuchen, aber die Bedingungen, unter denen die Tiere dann gehalten werden, geschlachtet wird, dass man da immer mehr Standards setzt, dass es immer besser wird, aber man kann nicht unbedingt an der Preisschraube schrauben und sagen, das ist jetzt.
Ja, es gibt da zwei Sichtweisen. Erstens, der Supermarktbesitzer bzw. der Konzern wird nicht auf seinen Gewinn verzichten. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, obwohl du so wenig Kohle hast, wirst du trotzdem immer noch das neueste Handy haben, ne? Das ist dann auch wieder so eine Sache. Es ist ein Teufelskreis, wie du sagtest. Wir sparen am falschen Weg,
Ende.
Weil wir Ende, genau, und die Supermärkte wollen halt auch alle mächtig viel gewinnen und große Marge haben.
Ja, will ja jeder, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass es verwerflich ist, weil das versucht ja jeder auch für sich selber rauszuhauen. Deswegen, man muss halt nur versuchen, dass es im gesetzlichen Rahmen bleibt und den gesetzlichen Rahmen kann man steuern und da kann man Verbesserungen vornehmen und dann auch das ist ein Prozess.
Das stimmt, aber es ist schwierig.
Ja.
Also,
wenn es einfach wäre, wäre es ja schon erledigt.
Ja, aber bevor wir das hier in Deutschland erledigen das andere Leute in anderen Ländern schneller.
Ja.
Das weißt du so.
Auf jeden Fall zurück zu meinem Püree. Ich habe es dann, nachdem ich dann keinen Kartoffelstampfer gefunden habe und ich ein schönes Sellerie-Püree machen wollte, habe ich es im Schneebesen zubereitet. Und das ist schon eine müßige Arbeit, aber es funktioniert auch.
Unterarm hat wehgetan?
Nee, es geht. Du musst halt weit genug. Ich habe Kartoffeln und Sellerie mische ich sehr gerne für ein Sellerie-Püree, damit das eine gewisse Cremigkeit auch bekommt, weil Sellerie ist ja ein bisschen faserig und ein richtiger Anteil Kartoffeln mit Sellerie macht es eigentlich schön cremig.
Ja.
Und dann habe ich es halt in Sahne und Butter dann noch weiter gekocht und dann halt immer weiter gerührt, bis es dann Püree war. Ne? Also das war schon müßig, aber war sehr lecker. Also
Ich
habe das zu dem Brisket gemacht und ein paar Möhren, gegrillte Möhren dazu gemacht und das war
das habe ich gesehen. Wie hast du die Soße gemacht?
Ich hatte eine Schale unter dem Brisket stehen, was runtergetropft ist. Da war nur noch, ich hatte das eingewickelt mit Apfelsaft, den Apfelsaft noch abgegossen und dann, ich weiß gar nicht, ob ich den sogar ein bisschen eingepinselt hatte und alles, was dann da runtergetropft ist, das war dann einfach meine Soße. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Barbecue-Soße im Topf und ein bisschen gekocht und das war dann meine Soße. Also eine ganz dünne, leichte Soße, die das so ein bisschen...
Perfekt.
Ja, war sehr lecker.
Ja, das Foto sah, also das Foto kann ich mich erinnern. Das sah auch gut aus.
Ja, und was macht man klassisch zum Brisket an Beilagen?
Eingelegtes Gemüse, ne? Also
saures? So,
ja, so Pickles-mäßig, ne? Mhm. Also sowas in der Art. Das ist so typisch. Aber ansonsten Maisbrot, Baked Beans. Ja, ganz ehrlich, also in den ganzen US-Läden stellst du, also wenn du irgendwo in den USA bei Barbecue bist, stellst du das halt alles zusammen und dann greife ich meistens eh zu den Klassikern. Aber so wirklich was Grünes, Frisches an Gemüse ist da selten dabei.
Ja. Ich weiß noch, wir waren mit meinen Eltern, da war ich sieben Jahre erst alt, irgendwo in Atlanta, im Urlaub. Und wir waren da immer frühstücken in irgendeinem Laden. Du bist an einem Highway, wir sind da halt hin, mussten da hinfahren. Im Hotel gab es wohl auch nichts. Das war nur zum Schlafen und ein Swimmingpool war da und so. Und dann sind wir halt immer essen gefahren.
Ja.
Und da gab es zum Frühstück, das war wie ein Grießbrei, aber der war weiß und der war irgendwie herzhaft gewürzt. Und ich finde einfach nicht raus, was das ist.
Oh, ich komme gleich auf den Namen. Ja, danke. Verdammt.
Grits sind's nicht, oder?
Ich komme, ey. Grits kann's sein, aber die haben zwei, drei verschiedene Sachen. Verdammt nochmal, was ist es nochmal? Es ist halt so ein, es ist so ein Haferbrei, sowas in der Art.
Aber wahnsinnig mächtig.
Ja, das ist, es gibt auf alle Fälle eine Big Bang Theory Folge, wo es genau um dieses Essen geht.
Big Bang Theory, okay.
Ja, genau. Das ist sein Sheldons Lieblingsgericht, wenn er krank ist oder sowas. Oder
okay.
Dann muss er das haben, ohne Geschmack, sagt er immer dazu. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also es ist nicht die richtige Übersetzung. Also das Haferbrei wird es im Deutschen übersetzt, aber es ist nicht die richtige Übersetzung.
Okay.
Verdammt. Ich komme jetzt nicht drauf, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, also es, ich habe das total gern gegessen. Ich weiß aber einfach nicht, also es war halt würziger. Es war nicht irgendwie so eine süße Variante von so einem Frühstücksbrei, sondern es war herzhaft und cremig und schwer. Aber ja.
Also viele Ballaststoffe. Sehr viele Ballaststoffe.
Und ich glaube, Fett war auch gut drin.
Ja, auf alle Fälle. Also egal, was du bekommst, bei den Amis ist immer viel Fett drin. Ja. Aber es ist meistens deshalb auch lecker. Ich weiß nicht, wie das... Tut mir leid, ich stehe wieder auf.
Vielleicht kannst du es mir nachreichen. Oder ein Hörer weiß, was es ist. Dann gerne in die Kommentare. Könnt ihr uns erhellen, weil ich suche schon lange, was es genau ist, was die da essen. Ja. Das würde ich gerne nochmal machen.
Haferbrei ist, das weiß ich ganz genau, es ist die falsche Übersetzung.
Ja.
Aber ich guck mal. Aber es gibt noch, ich weiß gar nicht, ob es die Seite überhaupt noch gibt, USA kulinarisch. Ich glaube, da habe ich auch zwei Rezepte davon mal rausgesucht. Ich habe das nämlich als Beilage mal machen wollen, habe es aber nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt.
Ja,
aber ich hoffe, es gibt die.
Ja.
Also da ist es, weil man muss doch unter Frühstück gucken. Da ist es, glaube ich, irgendwo drin.
Das ist ja
nett. Aber da gibt's. Also die Seite ist super. Wenn ihr US-Rezepte, klassische US-Rezepte sucht und so weiter, kann ich euch nur empfehlen. Ich finde die mega gut, die Seite.
Ja, ich weiß auch nicht, Umrechnungen, weiß, ne? Also man kann
genau, hier noch... Genau, 1:1 mit allem drum und dran. Du hast so Geschichten, ne? Kosher Salt. Was ist Kosher Salt? Ne? Die Amis nennen es Salz halt immer Kosher Salt.
Was ist das?
Das ist ja ganz, also für mich ist es immer noch ganz normales Salz. Aber es ist Salz.
Okay.
Salz zum Kochen. Grobe Salz zum Kochen. Also vielleicht weiß da auch einer der Hörer, was ganz die haargenaue Übersetzung von Kosher Salt ist.
Kosher Salt.
Ich verstehe das nicht.
Ja, ich habe es auch noch nicht verstanden. Ich auch gedacht, wie kann, also es hat jetzt aber nichts mit dem Jüdischen zu tun, oder?
Ich glaube, die nennen es einfach so. Also ich glaube, Es ist einfach nur dieses grobe Meersalz oder grobe Salz an sich. Kommt von da. Ich meine, die amerikanische Küche ist ja schon sehr stark von der jüdischen Küche beeinflusst. Zumindest bei den Beilagen und auch die ganzen eingemachten Sachen wie Gurken, Zwiebeln und so weiter. Diese ganze Pickles-Geschichte, das kommt ja zum großen Teil aus der typischen jüdischen Küche. Und daher ist, glaube ich, auch der Name irgendwo hängen geblieben, weil die Fleisch mit diesem groben Salz zubereitet haben. Irgendwo habe ich das mal gelesen, auf der Suche nach der genauen Übersetzung für Kosher Salt, aber auch nicht gefunden.
Tja, so geht das.
Na, aber guck mal auf dieser Seite mal nach. Ich glaube, unter Frühstück ist es auch, glaube ich, sortiert. Da muss es auch stehen.
Ja, ich verlinke es einfach mal und vielleicht finde ich auch das richtige Rezept da. Ich wollte es auf jeden Fall mal versuchen, nochmal nachzuerleben, ob ich das hinkriege. Ich bin gespannt.
Also ich bin jetzt nicht so der große Fan davon.
Also ich habe auch nur noch so das Gefühl, dass es als Kind fand ich es gut. Vielleicht mag ich es jetzt auch nicht mehr, ne?
Ja, also wenn ich da zum Frühstück bin, ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen der Kette, da gehe ich immer Frühstück und da gibt's immer eigentlich irgendwelche Waffeln mit Ahornsirup und dazu Kaffee und das war's.
Ja, also Applebee's hatte ich noch, da waren wir dann auch schon mal essen, aber die Applebee's waren nicht Frühstück, glaube ich, die waren nicht Frühstück, meine ich.
Ja, es gibt, also ich habe von dir sogar eine Tasse, wenn ich komme. Die habe ich mir ausgeliehen bis zum nächsten USA-Besuch.
Ah.
Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Verdammt. Ich habe es heute mit dem Namen. Tut mir leid.
Kein Problem. Wir erheben nicht den Anspruch auf Richtigkeit. Wir wollen euch nur unterhalten und inspirieren. Also ihr könnt uns zurück inspirieren. Also
genau. Also da muss ich jetzt, wo wir bei Inspiration sind, also das ist jetzt Folge 155, ne?
Ja.
Ich habe jetzt alle gehört und da muss ich sagen, Kompliment. Jedes Mal, wenn die neue Podcast-Folge rauskommt, leider in letzter Zeit nicht so oft.
Ja, das stimmt.
Ja, kleine Kritik, aber ist nicht bloß gemeint.
Nee, ist alles gut.
Martin, du musst mehr Zeit haben, wenn du das hörst.
Das stimmt.
Also für mich der beste deutschsprachige Podcast in puncto Essen. Das ist, ja.
Dankeschön.
Ich bin mit am besten, wobei ich auch sagen muss, dass der Gastro-Podcast, der mehr ins Eingemachte geht, mittlerweile zu meinem zweitliebsten Podcast notiert ist.
Ja. Wo der Martin jetzt auch drin war?
Genau.
Ne? Ich verlinke die Folge. Ja. Gastro-Rockstar heißt der, glaube ich. Ne?
Genau. Gastro-Rockstar. Finde ich super gut.
Ja. Ich muss die aktuelle Folge von Martin noch hören. Da erzählt er auch ein bisschen über den Küchenfunk und...
Genau.
Ja.
Es ist irgendwo ein bisschen eine Hommage an den Küchenfunk.
Sehr gut.
Er hat keine Zeit für dich, aber er hat trotzdem über den Küchenfunk viel gesprochen.
Ja.
Was hast du denn noch außer Grillen gemacht letzte Woche? Ich meine, du warst ja in Holland. Wart ihr Pfannkuchen essen oder sowas?
Ne, wir sind am Strand gewesen und da ist eigentlich immer Klassiker Pommes, ne? Frittenspezial. Meine Frau steht unheimlich auf Kroketten, die mit dem Fleisch Ragout drinnen, was so ein bisschen dieses gebundene Fleischragout mit, das ist schon mal mit Kartoffelpüree gebunden oder so, oder sind, ja, keine Ahnung. Die gibt's ganz verschiedene Zubereitungen.
Also es ist irgendwo total eklig, aber es ist so geil.
Ich weiß gar nicht, ob ich das ist. Im Grunde ist es ein zerkochtes Ragout, wie so ein Hühnerfrikassee, nur vom Rind oder vom Kalb.
Ja.
Sahnig abgebunden, sehr, sehr dick abgebunden und dann halt in der Kruste frittiert wie eine Krokette, also.
Genau.
Ich muss sagen, ich finde das gar nicht so, ich finde die Frikandel da teilweise schon ein bisschen ekliger.
Ja, die zieht sich mehr, die ist ein bisschen mehr labriger.
Genau.
Vom Mundgefühl her. Aber, ich meine, du beißt in diese Krokette, ne, und dann hast du die, also, irgendwo, also diese Konsistenz innen drin, die muss man mögen,
ja.
Die mag nicht jeder. Na, also so vom Mundgefühl her ist es halt ein bisschen schwierig, aber das ist so typisch Holland. Ne? Also du beißt da rein und das weiche etwas und dieser frittierte Kruste, boah, das ist so geil.
Ja.
Das ist so lecker.
Du isst es ja einfach auch gerne zu einem Bierchen. Da gibt's ja die kleinen, die Bitterballen sind ja ähnlich. Das ist dann einfach so vom Konzept jetzt so ein Snack zum Bier. du sitzt einfach am Strand, die Sonne scheint dir auf den Pelz, du hast Sand zwischen den Zehen, das gehört einfach dazu.
Genau. Lauwarmes Heineken
läuft. Oder Düvel.
Ja. Ja, Düvel am Strand finde ich dann aber schon anstrengend. Da bin ich lieber bei Heineken.
Ah. Naja, gut. Ja. Nee, ansonsten waren wir auf einem Ziegenbauernhof, die halt alle ihre Produkte, die haben, war eine Käserei angeschlossen und die haben auch ein Eis gemacht aus Ziegenmilch. Hatten eine wahnsinnige Auswahl da. Es waren bestimmt 10 verschiedene Eissorten. Meine Tochter hat ein Vanilleeis, wollte sie unbedingt haben. Und meine Frau.
Wie war das? Also hat also Eis aus Ziegenmilch kann ich mir jetzt nicht so wirklich vorstellen. War es gut? Also hat das so nach anders geschmeckt oder war es typisch Milch?
Nee, es war schon, also ich habe direkt einen leichten Zug Ziege geschmeckt, aber es wirklich war ganz, ganz leicht. Und Annik hat's gar, also meine Tochter hat's gar nicht gemerkt und meine Frau hat's auch zuerst überhaupt nicht, bis ich gesagt habe, das schmeckt ein bisschen nach Ziege, oder? Dann erst dann hat sie es halt so wirklich realisiert, dass es also ein leichter Unterzug Ziegenmilch drin war. Und es war aber überhaupt nicht störend. Man hat ja so ein bisschen Ziegenkäse schon im Kopf oder so. Der kann ja schon mal sehr stark ziegig sein. Das war es halt überhaupt nicht. Das ist ein ganz sanfter Unterzug.
Okay. Also nur weil du wusstest, also es ist aus Ziegenmilch, hast du die Ziege rausgeschmeckt.
Bei mir weiß ich nicht. Ich bin da immer sehr empfindlich, was Geschmäcker angeht. Also meine Frau hat es, wie gesagt, nicht von Anfang an durchgeschmeckt. Erst als ich gesagt habe. Und dann war es aber auch nicht negativ, dass sie dachte, oh, jetzt kann ich es nicht mehr essen, weil es nach Ziege schmeckt. Sondern es war wirklich nur ganz leicht unten drunter.
Okay. Das klingt interessant.
Ja, also die hatten da auch, ich weiß nicht, wie viele hundert Ziegen. Man konnte dann auch in den Stall gehen. Um 3:30 wurde dann auch gemolken. Das fand ich auch sehr verrückt, wie das so abgelaufen ist, weil das waren drei Ställe, die waren noch offen, wie wir das auch schon mal bei den Rindern gesehen haben, wo die ganzen Ziegen dann waren und du hast auch gemerkt, so, die wollen jetzt gleich gemolken werden. Also die waren, die Euter waren dick und die hatten Druck und die Tür ging auf und die sind alle wie beim Kaufhaus Sonderschlussverkauf alle auf die Tür zu hintereinander und die sind dann auch in diese Boxen reingelaufen freiwillig und wollten halt loslegen. Das war schon wirklich beeindruckend. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Selbstläufer ist, dass man da irgendwie noch ein bisschen mehr sie antreiben müsste oder sowas. Die haben das alles fast automatisch gemacht, dann wurden halt...
Ja gut, die sind es gewohnt, ne?
Ja,
die machen
genau.
Ja jetzt anders. Also den ganzen Tag fressen, rumlaufen und gemolken werden.
Ja, und die haben halt in dem Laden dann auch eine Käserei angeschlossen gehabt, da konntest du dann reingucken. Und das war schon echt schön. Das war, du konntest umsonst da hingehen. Die hatten, du musst keinen Eintritt zahlen, du hattest dann noch einen kleinen Zoo, so mit Geflügel, da waren dann Fasane und Hühner, da waren zwei dicke Schweine, Kühe. Du konntest einfach da sein mit deinen Kindern und im Grunde hättest du wieder gehen können, hättest nichts bezahlt, aber die leben halt davon, dass du halt dann da, du kannst da essen, kannst Eis kaufen, du hast noch ein bisschen, konntest Souvenir und Käse kaufen und da war eine Hüpfburg. Das fand ich echt sehr nett von denen gemacht und in der Cafeteria, die sie da auch hatten, fand ich persönlich auch sehr gut. Es gab keine Pommes. Also die haben alles auf ihre Produkte fokussiert. Dass halt irgendwie immer was mit Ziege irgendwie dabei war, aber dann natürlich auch mal was ohne Ziege. Aber es gab halt nicht so dieses klassische frittierte Essen. Ne?
Okay.
Das war schon schön.
Das klingt gut. Das müsste ich vielleicht auch mal. Also ich habe vor, auch mal dann das Ferienhaus zu Martin zu fahren.
Ja.
Das müsste ich mir angucken. Aber jetzt wegen dem Ziegenkäse.
Ja, nicht wegen der Hüpfburg, ne?
Genau. Wenn ich auf die Hüpfburg gehe, dann schweben die anderen Kinder, will ich einmal hüpfen. Das ja. Da habe ich zu viel Masse für. Aber apropos Ziegenkäse, da der Martin nicht da ist, der aktuelle Bürger der Woche in der fetten Kuh, der isst mit Ziegenkäse.
Ja?
Ja, hoffe ich zumindest. Also ich meine, ich habe es ihn gesehen. Das war jetzt der Martin-Part, den musste ich jetzt mal übernehmen.
Okay, stimmt. War das nicht mit Quark, mit Ziegenquark?
Genau, Frischkäse oder Ziegenquark? Eins von beiden.
Ich meine, es war Quark. Das hat mich. Ich habe es jetzt gleich offen. Also gerade bei Quark, finde ich, Quark hört sich ja so gesund an, ne? Aber so richtig, so ein 40% Quark ist schon geil.
Das ist dann, also gesund in großen Mengen ist das auch nicht mehr.
Nee, aber wenn du dann mal so eine Magerstufe gegen 40% gegessen hast, dann weißt du den Unterschied, ne?
Also Magerquark, hör auf. Bah, pfui.
Ja, geht auch schon mal, aber der 40%, der macht dann schon Spaß. Und ich habe es gerade offen, das ist mit Ziegenkäsequark, Rhabarberketchup, Shiso-Kresse, Frisee-Salat im Roggenbun.
Oh, ich muss morgen zur Wetten gucken.
Stimmt, aber ist der nicht schon rum morgen? Morgen ist Dienstag, ne? Morgen ist noch. Morgen ist Dienstag,
genau.
Ah, okay, wenn ihr das hört, wird es dann wahrscheinlich schon rum sein. Dann wird der nächste Burger der Woche schon gelaufen sein.
Tut mir leid, Martin, ich hab's versucht.
Aber wenn der Martin ja jetzt auch nicht da ist, ich guck mal gerade, er hat doch noch ein Event im Bierlager, wo er seine Biere vorstellt, genau.
Stimmt, jetzt am Mittwoch, ne?
Nee, am 30. Mai ist das, im Bierlager, okay. Mittwoch, den 30. Mai. Und ich werde den Event verlinken, da könnt ihr Martins Biere mit einem Food Pairing zusammen genießen. Und wir hatten das Glück, das bei unserem Hollandurlaub schon zu tun, ne?
Genau, also diese Salz war aus den Orangen, was war es denn? Orange war dabei, Avocado war dabei, ne?
Das waren Grapefruits, oder?
Grapefruit, genau. Das war geiler Stoff.
Ja, vor allen Dingen gegrillte Avocado hatte ich so. Ja.
Das ist, also allein deshalb, ne? Also ich brauche nur das Rezept. Also ich kann mir das gut vorstellen, auch noch zu ein paar anderen Sachen, was er da gezaubert hat.
Ja.
Da bin ich mal gespannt. Also
ja, ich meine,
das kann also das auch zum so ein Schweinesteak oder sowas, ne? Also so richtig schön durchwachsen Schweinekotelett, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen.
Das Avocado Ale?
Ja, aber auch mit dieser Salsa, die da gemacht
hat. Ja, genau. Die Salsa, ich glaube, da waren dann noch Chili, da war ein bisschen Ingwer, da war Koriander, glaube ich, dran.
Also Koriander war dabei, ja, genau.
So ein bisschen Limette ein Mix. Noch, ne? Genau, Limette. Das war so ein bisschen der Mix wie Richtung Guacamole, aber ich war total geflasht von diesem gegrillten Avocado.
Ja, das ist, also gegrillte Avocado, ja und nein. Also Avocado ist eh immer geil, aber sie passt nicht zu allen. Und
ja, das stimmt.
Das ist halt immer schwierig, ne? Also Avocado ist irgendwie so die Trendfrucht oder beziehungsweise nimmt jetzt wieder ab. Aber die gab's ja zu allen. Die gab's ja sogar mal zu Pfannkuchen, habe ich die mal gesehen, auf dem Street Food Festival. Das muss dann auch nicht sein, ja. Aber so in der Kombi war das schon ziemlich geil.
Ja, ich hatte das auch gedacht, irgendwie Avocado wird mir langsam auch irgendwie ein bisschen zu doll, aber es gibt halt manche Sachen wie eine Guacamole, es ist einfach ein geiler Dip.
Definitiv.
Und ich hatte sie aber halt so gewärmt, noch nicht auf dem Schirm. Und gegrillte Avocado war echt schön.
Ja, ich habe gerade wieder Hunger. Wir sollten aufhören. Nein, wir können auch gerne weitermachen. Ja, aber Avocado an sich, ich habe die in den Staaten mal frittiert bekommen. Das war auch nicht schlecht.
Okay, crazy.
Die hatten das in Streifen, komplett in, ich glaube, das war aber so Tempura-Teig, oder wie sich nennt, Tempura. Und ganz kurz nur, das war schon echt geil. Ich habe mir zwar die Lippe verbrannt, weil die richtig heiß drin war, aber das war schon echt genial. Das war schon, fand ich sehr lecker.
Aber ich finde, das stirbt halt auch echt mit der Qualität der Avocado. Ne? Ich finde es schwierig, eine gute Avocado zu finden. Oder du musst halt gutes Geld dafür bezahlen. Ne?
Ja, aber egal welche Avocados. Also ich habe selten so gute Avocados gegessen wie halt in den Staaten oder jetzt
gut.
Auf Kuba oder Domrep. Ja. Ne? Aber das liegt einfach daran, weil die da jetzt irgendwo einfach wild wachsen beziehungsweise direkt von da kommen, ja.
Ja. Da machst du dann einfach halt nicht mehr
nichts viel. Vergleichen. Die meisten kommen, oder teilweise kommen unsere Avocados hier aus Israel und Co.
Mhm.
Und die sind zwar gut, aber nicht mit denen zu vergleichen, was man dort bekommt.
Das glaube ich.
Das ist ja, das beste Beispiel ist auch da wieder die Banane. Eine gelbe Banane, die du selber vom Bananenbaum oder Staude pflückst.
Ja.
Das ist vom Geschmack her unglaublich. Das ist mit nichts zu vergleichen, was man hier bekommt. Seit meinem Kuba-Urlaub, wo ich das mal gemacht habe, bin ich hier kein Bananen-Fan mehr. Ich weiß nicht warum, aber die schmecken mir einfach alle nicht mehr.
Ja, da hast du den Geschmack versaut.
Ja, aber definitiv. Also probiert das mal, aber ich bin nicht schuld. Wenn ihr könnt, probiert das bitte, aber seid bitte nicht sauer, wenn ihr danach keine Bananen mehr essen wollt. Ja.
Ich hatte noch gerade apropos Obst und Grillen, was ich auch, ich weiß ja nicht, bei wem ich das gesehen habe, ich mache es schon seit Jahren, Limetten grillen, aufschneiden, grillen und dann über zum Beispiel Fisch oder auch über so eine Avocado drüber. Hast du schon mal gemacht?
Ja, also ich mache das oft mit Zitrone, du karamellisierst das Ganze noch, ja. Ne? Das gibt den Ganzen noch so dieses, eine leicht süße, saure Note, das finde ich mega gut.
Ja, also gerade auch dieses Karamellisieren, wie du sagst, ist halt einfach richtig gut.
Na, es ist, also wenn du das irgendwie auf dem Teller liegen hast oder allgemein, sieht das von der Optik her schon mega geil aus. Aber wenn du das noch dann, also das sieht nicht nur gut aus, es bringt wirklich was am Geschmack.
Ja.
Und ich kann ja schon mal ein bisschen mal was verraten. Ich arbeite gerade an ein paar Getränken für den Sommer mit geräucherten und gegrillten Früchten. Also das wird gut.
Ja, halt dich ran. Der Sommer ist in großen Sprüngen auf dem Weg. Wir wollen.
Wir haben jetzt nochmal 2-3 Wochen Sonne und dann kommt erstmal wieder 2 Monate Regen und dann Ende August bis Mitte September haben wir nochmal Sommer.
Besser nicht. Wir haben ab jetzt Sommer.
Da wäre ich für, aber ich bin Realist.
Ja.
Das ist, aber ich hoffe mal, dass spätestens Mitte Mai ich die Sachen hochladen kann. Dann gebe ich dir nochmal Bescheid.
Ja, mach aber das. Das wird uns interessieren auf jeden Fall.
Das bringt nämlich wirklich was.
Ja. Cool.
Und sonst?
So, und sonst? Hast du noch ein schönes Rezept Richtung Spargel oder Bärlauch? Jetzt, weil wir mitten in der Saison sitzen. Hast du irgendwas spontan?
Spargel bin ich jetzt nicht so der große Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht warum, aber Spargel ist, ich musste mal 60 Kilo schälen, seitdem habe ich keine Lust mehr auf Spargel. ich habe geflucht. Und Bärlauch, halt die Klassiker, ne? Bärlauchbutter, Bärlauchpesto. Das passt ganz gut. Was man auch ganz gut machen kann, ist halt Bärlauchöl. Ich nehme dann ganz normal Olivenöl, Bärlauch rein. Einmal schön durchpolieren, einmal durch ein ganz feines Sieb. Ja. Dann hast du schön grünes Öl. Das sieht von der Optik her ganz gut aus. Das ist ganz okay.
Also was ich jetzt auch viel gemacht habe mit Bärlauch, weil es einfach eine andere Variante ist, eine Aioli.
Also eine
Mayonnaise hochziehen und einfach Bärlauchblätter anstatt Knoblauch reinmachen. Kriegt eine freche Schärfe, geile Farbe und ja, kann man echt gut mal so als Variante machen, weil die Aioli geht ja auch immer, schönes Brot rösten und dann dazu, ja.
Und das stelle ich mir gerade gut vor.
Ja, also wer Aioli mag.
Hast du ein Rezept für?
Nee, habe ich noch nicht geschrieben, aber im Grunde ist es ja einfach, ich nehme ein Ei, Vollei, also ein ganzes Ei, nicht Vollei, ist was anderes, ein hohes Gefäß, dann ein bisschen Salz, einen kleinen Spritzer Senf dazu, langsam kein Olivenöl, also ein geschmacksneutrales Öl, zum Beispiel Sonnenblumen oder Maiskeim nehme ich gerne, ziehst dann mit dem Pürierstab ganz langsam diese Mayonnaise hoch. Und dann ganz kurz vor Schluss, bevor es fest wird, einfach schön Bärlauch rein, ein bisschen Salz noch abschmecken, vielleicht noch ein bisschen Zitronensaft. Und dann gießt du wieder Öl hinzu, bis du die Dicke hast, die du haben möchtest. Hast du eine schöne, geile, grüne Aioli mit richtig Wumms.
Boah. Ja. Das klingt gerade richtig gut. Darauf habe ich jetzt gerade richtig Lust. Ich bin eh so ein Aioli-Knoblauch-Fan.
Ja. Wer nicht?
Ja. Also gibt zig Seiten hier meine Kräuterbutterrezepte, aber ich glaube so Geschichten wie so ein Artikel mit meine Top 3 Mayos, ne? Das hat glaube ich noch keiner gemacht.
Ah,
das, ja. Dann mach mal, weißt du Bescheid.
Was sind deine Top 3 Mayos?
Trüffelmayo.
Mhm.
Also Aioli, sage ich, ist halt eine Mayo für mich, halt nur mit Knoblauch, ne? Also ist, ja. Also ist für mich jetzt nicht großartig was anderes. Und dann habe ich mal eine Mayo gehabt, da waren klein gehackte Pinienkerne. Die waren geröstet. Und die waren mit untergemischt. Die war auch recht dick. Die also nicht so cremig, wie man das manchmal von der Mayo kennt. Die war ein bisschen dicker. Aha. Die habe ich mal bei Kumpel gegessen. Die war schon verdammt gut.
Ey. Das hört sich geil an. Mayo mit gehackten, gerösteten Pinienkernen. Geil.
Also von der Farbe her und so weiter. Das hatte was.
Und deine Nummer 3 ist die Aioli oder hast du noch eine?
Ich, so Mayo pur bin ich jetzt kein Fan. Also, aber diese Bellock-Geschichte könnte jetzt auch dazu zählen.
Ja. Ja, wenn man so eine Aioli mal, also wenn man Mayo selber mal hochgezogen hat, dann weiß man, wie viele Kalorien drin stecken. Das ist das Problem.
Also bei meiner Figur macht das auch nichts mehr.
Ja.
Also das, na, ich meine, ich muss nicht gut aussehen, ich kann kochen, das reicht.
Das stimmt wohl. Ja, Trüffelmayo ist aber auch ein Favorit von mir. Also
ja.
Da gibt's in Holland auch, je nachdem schon mal eine gute fertige.
Ja.
Und habe ich jetzt auch wieder in Holland Salatdressing einfach damit machen oder so. Es geht einfach gut.
Ja, du kannst das wunderbar auch als Basis benutzen, ne?
Ja.
Das ist, also ich würde zum Beispiel jetzt nie irgendwie eine Mayo, eine Pule Mayo, um jetzt irgendwie zu Pommes oder zum Essen bestellen. Aber so diese Trüffelgeschichte oder mit Geschmack zusätzlich finde ich das schon wieder lecker.
Ja. Wir hatten das in der Frit-Boutique in Rotterdam, ja. Hat der Martin ja auch schon mal, glaube ich, gepostet. Da waren wir halt dann auch eine Pommes essen und die hatten eine Spezial, also die Pommes Spezial mit einer Spezialsoße. Und das war, ich habe nicht ganz verstanden, weil es nicht dabei stand, wie die Spezial aussieht. Normalerweise ist es ja Curry-Ketchup, Mayonnaise, gehackte Zwiebeln. Und die hatten aber anstatt des Ketchups so ein bisschen Pinienkernsoße mit Ketchup. Es war nicht nur Ketchup und es war auch nicht nur Pinienkern, Erdnusssoße, Entschuldigung.
Ja.
Sondern es war irgendwie so ein Mix. Also es war Mix aus Mayo, Erdnusssoße, Ketchup und gehackten Zwiebeln. Total crazy. Das war gut.
Das kann ich mir jetzt auch gut vorstellen.
Ja. Die Pommes Spezial in ihrer ganz Spezial, Variante.
Ja, der letzte Pommesladen, an dem ich vorbeigegangen bin, in Belgien war das, der hatte als Spezial Nutella drauf und Chili-Flocken.
Okay.
Nein, das wollte ich nicht. Hätten die jetzt Süßkartoffelpommes, hätte ich das genommen, aber
das
so nicht.
Das stimmt, das hätte man durchaus machen
können. Also ich habe, also Süßkartoffel, also für alle Hörer da draußen, wenn ihr mal ein geiles Dessert machen wollt, wo keiner mit rechnet, holt euch Süßkartoffelpommes. Schöne Schlagsahne, besorgt euch gutes Vanilleeis, frittiert die Pommes und serviert das Ganze mit der Vanille als Schlagsahne und vielleicht ein paar von bunten, wie heißen diese Sprenkel, diesen bunten Zucker, den du so drüber streuen kannst über Kuchen.
Genau.
Einfach.
Streusel, ja. Hagelzucker.
Ja, genau. Ey, das ist so geil und alle gucken dich an, boah, wie hast du das gemacht? Und dann sagst du, es sind Süßkartoffelpommes. Gucken sie dich alle an wie ein Reh kurz vorm LKW-Unfall. Ja, aber finden es alle geil. Das funktioniert wirklich
gut. Süßkartoffelpommes auch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht auch ein bisschen mit Schokolade.
Das funktioniert. Mit Nutella funktioniert das wirklich.
Jetzt glaube ich. Eine coole Idee, Süßkartoffelpommes als Nachtisch mal zu machen.
Ja, damit rechnet halt keiner, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist
coole Variante. Ja.
Das ist aber wirklich lecker, also. Jetzt weißt du, wo meine Kilos herkommen.
Ja, gut. Ja, meine auch. Es ist halt das Essen, ne?
Ja, ja.
Wir können an was Leckerem nicht vorbeigehen. Wir müssen das alles mitnehmen. Probieren, nee. Probieren.
Ja, ich opfer mich immer, sage ich immer.
Dann müsst ihr es nicht essen. Ich kann euch sagen, wie es geschmeckt hat.
Genau so ist es. Aber weißt du, was mir noch einfällt? Ich habe letztens deine Version von Schwein und Apfel ausgebaut.
Ah, die aus Holland, die ich
genau. Ich glaube, ihr habt das letzte Folge besprochen. Oder vorletzte Folge?
Vorletzte wahrscheinlich, ja.
Genau. Ich fand das ja so geil, ne? Also, ich habe dir das auch schon vor Ort gesagt. Ich fand diese Kombi aus, also frisch gegrillt und mit Apfel, fand ich jetzt halt nicht so optimal, weil der Geschmack halt nicht so unbedingt sofort harmoniert hat. Das waren zwei verschiedene Konsistenzen, die jetzt geschmacklich nicht ineinander gegriffen haben, teilweise.
Das war ein Prototyp, das stimmt. Das war noch nicht
ausgebaut. Aber danach, wo wir das Ganze nochmal zusammengeworfen haben und in Anführungszeichen aufgewärmt haben, war das ja so dermaßen von geil.
Das war wirklich sehr gut.
Ich hätte am liebsten diese Pfanne ausgeleckt, aber die war heiß. Das war das Problem.
Das war die Plansche, genau.
Genau, genau. Da konnte ich mit der Zunge leider nicht ran. Aber ich habe jetzt, da kommt das Rezept auch so die Tage, das Ganze nochmal mit Birne, Zwiebel und Apfel gemacht.
Ah, sehr gut. Ja.
Ne, aber also mit die Birne, Zwiebel und den Apfel wirklich knusprig gebraten.
Mhm.
Und das Ganze über, wie so Rüstzwiebel so gesehen, über die Koteletts.
Ja.
Ey, mega gut.
Ja. Also die Variante, die der Martin ja dann noch gezaubert hatte aus Borsti, glaube ich, war ja dann einfach dieses Apfelmus quasi, das mit dem Steakstreifen nochmal zu erhitzen, einfach nur nochmal warm zu machen. Und
genau.
Das Apfelmus hat sich halt um das Fleisch gelegt und das Fett und es hat karamellisiert, das war wirklich gut.
Genau, und das war so mega gut. Also es war, also ich muss jetzt sagen, ne, also für mich ist das definitiv so die Entdeckung des Jahres, diese Komposition aus dem Apfel, der wirklich so komplett in das Fleisch mit einzieht,
ja,
den Geschmack hochzieht, aber nicht überdeckt. Das war echt, das war wirklich gut.
Damit werde ich auch nochmal was machen. Also muss ich mir auch nochmal was. Gerade diese Variante, die von Martin dann da war, mit diesem auch nochmal dieses Fett. Ich muss da dringend nochmal ran. Da hast du recht.
Mach es ruhig. Also nimm ein bisschen mehr Butter und mach es wirklich knusprig in der Butter, wie so Rüstzwiebel so gesehen. Und dann über so ein Schweinesteak. Aber das Schweinesteak muss gut fett sein.
Ja.
Damit es auch wirklich, oder dann kurz liegen lassen, dass das Ganze sich verbinden kann.
Ja.
Das war halt ein Auftragsrezept für den Don Carne. Und das wollte ich unbedingt halt warm haben, deshalb habe ich das gemacht. Und also Annika, meine bessere Hälfte, die saß hier und hat mich böse angeguckt, als ich was davon wegnehmen konnte. Die hat das wirklich gefeiert. Ich habe das aber auch sehr gefeiert. Also es war. Also ja, da möchte ich mich schon mal bedanken für diese
Idee. Sehr schön. Gerne, gerne.
Ja. Was trinkst du da gerade?
Ich trinke alkoholfreies Bier.
Ach so.
Der Podcast-Bier.
Ah, stimmt. Da war was. Ja, ich bin gerade beim Whisky angelangt.
Ah, ich bin neidisch. Aber du hast ja jetzt Wochenende. Das heißt, das sei dir gegönnt.
Genau. Ich habe leider Wochenende.
Leider?
Ja, viel zu tun. Ja. Wenn ich arbeiten muss, habe ich nicht so viel zu tun. Da gehe ich arbeiten und danach habe ich frei. Aber jetzt,
Musst du auch noch Podcast aufnehmen mit mir.
Du, also wie ich schon sagte, es ist mir eine Ehre.
Ja, und mir ist es eine Freude.
Definitiv. Das passt. Warte mal, irgendetwas habe ich bei dir noch gesehen. Hast du die Rippchen, die wir auch in San Sebastian gegessen haben, nochmal nachgemacht? Wolltest du dich nochmal nachmachen?
Nee, habe ich noch nicht nachgemacht. Das war aber ja im Grunde, daraus ist es ja auch meine Idee so ein bisschen dann auch schon gewachsen. Das war ja Apfelmus mit Rippchen, ne? Also
ja.
Nur halt nicht so fett. Also die Rippchen waren ja nicht so fett, aber das ist so ein bisschen auch daher gekommen, ne?
Ja. Hast du eine grobe Ahnung, wie die in San Sebastian diese Rippchen gemacht haben?
Ich würde also sagen,
waren die so wie, waren die gekocht oder wie haben die gemacht?
Also die
waren ja nur von einer Seite angebraten, ne?
Ja, ich glaube auch, dass sie irgendwie vorgekocht waren, gekocht oder sous vide, und dann einfach brutalst die Hitze drauf und dann da war ja eine Kruste dran.
Also da muss aber irgendwie noch fettmäßig was dabei gewesen sein. So Butter, irgendwas muss da mit dabei gewesen sein.
Schweineschmalz.
Wahrscheinlich irgendwie sowas. Weil das muss ich auch noch nachmachen. Das war echt mega gut.
Ja, Rippchen mit Apfelmus.
Es hört sich so banal an, ne? Und ich stehe hier 3-4 Stunden am Smoker, ey. Eigentlich bin ich total blöd. Das war so lecker.
Ja, das stimmt. Das war wirklich sehr gut.
Übrigens, der Dirk Steins, ich weiß nicht, ob du vom Meetup kennst, der war jetzt auch in San Sebastian. Der hat sich noch bei mir nach ein paar Adressen erkundigt und hat mir ein Foto geschickt, ein Screenshot geschickt, von allen Sachen, die wir hochgeladen haben, mit Ortsangabe rausgeschrieben und hat das alles nochmal abgeklappert. Der ist gefühlte 4 Kilo schwerer wieder jetzt hier in
Köln
gelandet. Ja, und er war sehr glücklich.
Du hättest ihm den Link zu meinem Blogbeitrag schicken können. Da waren die ganzen Adressen, sind in der Karte sogar verortet.
Ich glaube, das hat er sich schon von alleine rausgesucht.
Ja, sehr gut.
Also, löblich. Letzte Woche. also da gewesen und er war sehr zufrieden. Also
ja, wer da nicht zufrieden wiederkommt, also ja, kann ich nicht verstehen.
Ja, ich bin mal überlegen, ob ich dieses Jahr nochmal hinfliegen muss oder muss. Darf oder will. Also ich will noch mit meiner besseren Hälfte mal weg für ein paar Tage,
ja,
aber ich weiß nicht, ob das da alles so klappt mit Flug und Co. Also schneiden wird's wohl nicht mehr, aber die Hotels sind zu dieser Zeit, dass irgendwie haben die da was da unten. Und die Hotels, ey, da kriegst du, also unser Hotel ist, glaube ich, da die Nacht 140 Euro.
Mhm.
Und dann ist das dann auch schon wieder bis zu zwei Nächte, da ist das auch schon wieder viel Geld.
Ja, das stimmt. Ja.
Na, mal gucken.
So geht das, ja. So, Camilo, weißt du denn auch, wie unsere Küchenfunkfolgen enden?
Chefkoch.
Genau, Zufallsrezept.
Moment, ich muss mich kurz mal hier einloggen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich höre da immer zu und ich gebe dir recht. Oh, ich sitze hier gerade im Dunkeln, der Bildschirm ist gerade so hell. Chefkoch.de. So, da bin ich, genau. Magazin Community Rezepte. Wo gehe ich denn? Ah, da ist Zufallsrezept. Ich klicke jetzt auch mal drauf.
Du klickst da drauf.
Ah, erlebt. Ich habe eine Möhrencremesuppe.
Eine Möhrencremesuppe, okay. Zutaten?
Zutaten, 200 Gramm Möhren. Boah, der Whisky, aber oh, das tut mir leid. 200 Gramm. Ja, der Whisky und ein, was ist nochmal? Ein Indian Pale Ale von The Garden Brewery. Das war den ganzen Tag arbeitende Sonne, das merke ich sofort. Also 200 Gramm Möhren, eine kleine Zwiebel, 2 Esslöffel Butter, das ist schon mal geil.
Gut.
0,38 Liter Fleischbrühe. Mhm. 0,38 Liter, diese 20, ja gut, egal. 2 Esslöffel Creme Fraiche, ein halber Bund Petersilie. Boah, ist die Petersilie am Ende nicht dominant?
Ja.
Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel. Ja.
Kann man machen. Ne?
Also Kreuzkümmel passt gut. Ich bin eigentlich zum Beispiel auch kein allgemeiner Curry-Fan, aber zum Beispiel unter solche Sachen packe ich gerne etwas Curry, aber im Prinzip ist es fast das Gleiche. So, Schwierigkeitsgrad ist simpel, ja. 20 Minuten, also Möhren schälen, dünne Scheiben schneiden, Zwiebel fein hacken, Butter weich dünsten, Möhren zufügen und bei milder Hitze 5 Minuten dünsten, Fleischbrühe zugießen, köcheln, Möhren fein pürieren, Creme Fraiche unterrühren, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Petersilie hacken und über die Suppe streuen. Ah, hacken, aber halber Bund?
Ja, ist viel.
Wie viel packe ich dann auf einen Teller? Also ja gut, also es ist auf alle Fälle kein halber Bund auf diesem Teller.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also
ich schicke das mal.
Genau, das kommt in die Shownotes. Apropos Kräuter, ich habe wahnsinnig viel Gemüse mitgenommen in Urlaub und hatte dann auf einmal 2 Bund Schnittlauch noch übrig. Und okay. Was machst du jetzt damit? Dann habe ich ein Rührei gemacht. Ich glaube, das waren 4 Eier und einen halben Becher Sahne. Und dann halt 2 gehackte Bund Schnittlauch drunter. Das hat richtig genial geschmeckt. Das war ein richtig wahnsinnig frisches, grünes, kräutiges Rührei. Hätte ich nicht gedacht, ich habe gedacht, das verhaut's jetzt. Das wird zu scharf oder sowas. Aber bei Schnittlauch, finde ich, geht das. Bei Petersilie fände ich es schwierig, wenn da so viel drin ist.
Die überdeckt schon so viel, aber was ich ziemlich gut finde, ist bei, also Schnittlauch gehört zu meinen lieblingsgrünen Sachen. Sowas frischer ans Essen bringen. Also ich finde leicht anfrittiert.
Auch gut,
ja. Ne, kurz mal so. Und damit so ein bisschen drauf, das passt, das ist ganz gut. So, ich habe es dir gerade geschickt.
Sehr gut.
Sogar mit Foto.
Sehr schön. So, nun bin ich dran. Ich habe gefunden eine Chili-Knoblauch-Zitronenbutter.
Chili-Knoblauch-Zitronen.
Genau. 250 Gramm Butter, 2 Chilischoten, 1,5 Knoblauchzehen. Wie macht man denn eine halbe Knoblauchzehe? Das ist doch gezankt, oder?
Ja.
Da nimmt man direkt 2. Eine Zitrone, 1 Esslöffel gestrichenen Honig, 1 Esslöffel gestrichenen Honig, ja. 1 Teelöffel Chilipulver, etwas Salz und etwas Pfeffer. Ja, ist Abrieb der Zitrone, Saft der Zitrone. Und hier steht die ganz fein geschnittenen und von den Kernen befreiten Chilis. Na, und alle anderen Zutaten mit der Butter vermengen. Den Knoblauch zerdrücken und immer etwas Salz und einer Gabel. Den Knoblauch zerdrücke ich mit etwas Salz und einer Gabel. Okay. Okay.
Na, macht eine Masse draus, so gesehen.
Ja. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Anstatt der Chilis habe ich auch schon rote und grüne Jalapenos benutzt. Die gewünschte Schärfe kann bei Bedarf mit der Zugabe von weiterem Chili-Pulver gesteuert werden. Hey, du hast Kerne. Wozu brauchst du denn das Pulver?
Also wenn du jetzt die Zitrone durch eine Orange setzt.
Auch geile Idee.
Dann passt das. Also die Zitronengeschichte passt nicht zu allen. Die könnte zu Hühnchen passen und die könnte zum Fisch passen. Aber wenn du diese Zitrone leicht angrillst, ne, da waren wir wieder bei dem Karamellisieren vom Anfang, und dann da reinpresst, und passt das eigentlich hervorragend zu jeder Sorte von Fleisch. Du hast die Süße und die Frucht, die passt hervorragend zum Schwein.
Die passt Ente.
Zur Ente, zum Geflügel. Die passt aber auch zum Rind.
Ja, auf jeden Fall. Cool.
Na, aber Zitrone, also so in der Form würde ich die auch zum Fisch nehmen, also zum hellen Fisch. Ja. Jetzt nicht unbedingt zum Lachs, sondern hellen Fisch. Ja. Stelle ich mir gut vor.
Ja,
also wir haben zwei ganz gute, also die Rezepte sind jetzt nicht schlecht. Also ich kann mich an schlimmere Sachen erinnern.
Ja, ja. Das ist ja auch ein Zufall, ne? Wir machen das ja nicht wie Worst of Chef kochen und suchen die schlimmsten, sondern manchmal kommen auch witzige Sachen dabei raus. Also das sind ja eigentlich schöne Ideen jetzt auch gerade. Bevorstehendes langes Wochenende kann man, ist auch witzig, der Verfasser heißt gelöschter Benutzer.
Ich habe jetzt nicht mehr geguckt, von wem das ist, aber ich habe den Link geschickt. Ja. Ich habe jetzt aber auch mal just for fun mal schnell in die Grillgruppe geguckt. Ich bin da auch bei Chefkoch mal angemeldet gewesen.
Ich glaube ich auch.
Mini Hüftsticks.
Hast du gemacht?
Nein, steht, ich lese gerade. Dann E-Grill, Grillroster gegen Grillplatte. Ja, ganz toll. Typisch Chefkoch. Tut mir leid, wenn ich das jetzt sage. Also es ist ein umfangreicher Sammlung an Rezepten, finde ich ganz gut, ganz cool. Aber es ist schon sehr einfach teilweise.
Ja, das ist halt keine Qualitätshürde. Das ist gut wie schlecht für das eine oder das andere. Das ist, finde ich.
Definitiv, aber es ist mir immer noch lieber, wenn die Leute da ein einfaches Rezept machen und nachkochen, als sich in der Pommesbude was holen.
So ist es.
So, und wie gesagt, wer jetzt eine Möhrensuppe kocht, der kocht vielleicht irgendwann mal wirklich eine Brühe aus dem Huhn oder und. Der steigert sich da quasi rein und dafür ist dann Chefkoch hervorragend.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, dass du dabei warst. Es war mir eine große Freude.
Mir auch. Lieber Martin.
Christian, ne?
Ich wollte jetzt an Martin. Ne? Lieber Martin, ich hoffe, du hast öfter mal wieder Zeit. Aber ich weiß, du hast viel zu tun. Ich habe dich jetzt mal vertreten, aber ich hoffe, das wird nicht irgendwie öfter der Fall sein müssen.
Ach komm jetzt, das hast du sehr gut gemacht. Ich werde bestimmt gerne nochmal auf dich zurückkommen. Du willst das doch nur nicht, weil du dann die Folgen nicht mehr anhören kannst, weil du die Folge ja schon kennst.
Nein, ich würde mir die trotzdem anhören.
Ach so.
Ja, ich muss ja die Zeit überbrücken, wenn ich irgendwo von A nach B im Auto fahre.
Okay.
Dann höre ich da immer ganz gerne rein. Das finde ich dann relativ entspannt. Das ist die Musik und so weiter. Das ist nicht meins, aber einfach mal irgendwo im Flieger von A nach B oder so. Finde ich das ganz gut.
Sehr schön. Ja, wunderbar. Wenn ihr noch was zu ergänzen habt oder wir irgendwas falsch erzählt haben, dann geht doch bitte auf küchen-funk.de und hinterlasst einen Kommentar oder wie der gute Camillo einen Audiokommentar. Ganz rechts ist ein großer Button, steht Audiokommentar schicken.
Genau, das ist einfacher als man denkt.
Genau. Einfach ins Handy quatschen, ne?
Genau.
Und das können wir dann veröffentlichen oder auch nicht. Es ist auf jeden Fall sehr schön, wenn wir mal eure Stimmen hören, weil ihr hört uns hier stundenlang zu und die wissen gar nicht, wie ihr euch handelt. Also ich höre gerne die Hörerstimmen, egal ob wir das veröffentlichen oder auch nicht. Ansonsten, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, geht in iTunes Store und bewertet uns, damit wir höher in die Listen kommen. Ihr könnt gerne auch nochmal auf unsere Wunschlisten bei Amazon klicken. Aber am meisten freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Genau. Und wie ich schon sagte, es war mir Vergnügen, hier dabei sein zu dürfen. Grüße an alle und ja.
Macht's gut
und lecker.
Genau, super. Danke.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.